Wenn du auf die Nacht drauf schaust, dann merkst du, die Sterne flimmern ja ein bisschen. Und dann, wenn du genauer schaust, siehst du, dass ein paar wenige Punkte nicht flimmern. Und das sind dann, wenn das alles zusammenpasst, nur die Planeten normalerweise.
Live Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntestem Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, So, heute wird's romantisch. Heute gehen wir gemeinsam Sterndeln schauen. Hallo Gernot, schöne Grüße.
Genau, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger. Und der Podcast ist ja in dem Setting jetzt. Wir sitzen, keine Ahnung, mit einem Glühwein oder einem Late-Night-Bier am Balkon. Es ist schon dunkel geworden, kein Mond zu sehen. Die Straßenlampen sind gerade ausgefallen, weil Stromausfall ist, und über uns entspinnt sich die Pracht des Tiroler Sternenhimmels.
Und seit ich mich in diesem Podcast mit dir regelmäßig unterhalten habe, weiß ich, wie viel ich nicht weiß, und ich weiß erschreckend wenig, weil ich habe erstens zwei kleine Kinder daheim und ich habe auch ModerationskollegInnen, die dann zu mir gern kommen mit irgendwelchen Weltraumfragen, und ich sage dann: Gute Frage, ich werde sie weiterleiten.
Okay.
Ja, und heute gehen wir all das einmal an.
Genau. Fangen wir an mit vielleicht was ganz was Simples. Davor, du bist jetzt, du bist wandern gegangen, der Tag ist schon zu Ende, es ist ein bisschen dämmerig schon noch, ja. Und du musst es wissen, am Berg muss ich links, rechts, vorn, hinten gehen, welche Himmelsrichtung dahinter, greifst zum Handy und denkst dir, ui, der Akku ist leer. Kannst du anhand der Sterne noch sagen, wo Norden ist zum Beispiel?
Nein. Leider. Schnelle Antwort, nein.
Wow, also Kulturtechnik, die echt verloren zu gehen droht, habe ich das Gefühl. Leider. Ist leider. Gar nicht so schwer.
Leider. Also mich würde es tatsächlich interessieren. Okay. Würde das auch irrsinnig gern öfter tun, irgendwie nur wo da liegen und den Sternenhimmel beobachten. Aber ich weiß da oben wirklich, also ich kann da nicht einmal die Sternenbilder sagen. Ich bin da wirklich absolut ein unbeschriebenes Blatt, leider.
Da müssen wir echt mal einen Abendausflug machen. Ganz
ja,
genau.
Da
das
wäre
so mit Kaviar und Sex, so typisches Podcast-Catering, halt, wie wir es immer haben.
Genau.
Und dann hören wir. Was glaubst du denn, was da oben so siehst? Was ist da oben als immer bei einer wolkenfreien Nacht?
Also was ich sehe, sind einmal Sterne. Sterne sind andere Sonnen und oder Planeten.
Fast.
Sterne sind nur Sonnen.
Ja, also genau. Also Sterne sind selbstleuchtende Gaskugeln wie unsere Sonne halt. Es gibt auch Sterne, die nicht leuchten. Schwarzes Loch ist auch ein Stern.
Okay.
Aber das sieht man auf Nacht, weil Schwarzes
Wobei
Loch
bei mir ja irgendwo ein Punkt, also man kann ja ab und zu auch den Mars sehen. Das wäre für mich dann ein Punkt am Himmel und das wäre für mich ein Stern.
Genau, das ist ein Planet. Genau. Wobei ganz, ganz falsch liegst du nicht, weil Planet kommt aus dem griechischen Planetaios und das heißt wiederum Wandelstern.
Also?
Ich habe versucht, wirklich mit fünf über die Bande spielen, eine Ehre zu retten. Halt. Also,
nein, ich bin da leider eben, ich bin Anfänger genug, dass jeder Punkt am Himmel, am Nachthimmel, den ich sehe, ist für mich gefühlt ein Stern.
Okay, so kann man mal starten einmal. Also, wenn du auf die Nacht drauf schaust und gerade dann, wenn die Luft ein bisschen flimmert dort, weil es ein warmer Herbsttag gewesen oder sowas, dann merkst du, die Sterne flimmern ja ein bisschen. Das ist das berühmte Stimmen der Sterne, wo man in den gut ausgestatteten Planetarien das sogar technisch imitiert, dass die Laserpünktchen ein bisschen flimmern dann, dass man realistisch ausschaut. Und dann, wenn du genauer schaust, siehst du, dass ein paar wenige Punkte nicht flimmern.
Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen.
Genau, und das sind dann, wenn das alles zusammenpasst, nur die Planeten normalerweise. Ja? Weil, du musst dir vorstellen, ein Stern ist sehr weit weg. Das heißt, auch wenn der riesengroß ist wie eine Sonne, ja, das wird immer nur eine Punktquelle sein. Das heißt, das Licht, was von dem Stern zu dir runterkommt, tut über Lichtjahre und Lichtjahre einen weiten Weg zurücklegen und dann auf die letzten Meter, also genau die letzten 100 Kilometer in der Atmosphäre halt, muss sie das durch einen Haufen Luftschicht durchpressen. Ja, das ist wirklich so wie ein Gummi unter Anführungszeichen für das Licht, weil es muss da ständig ein bisschen die Bahn ändern, weil du musst dir vorstellen, die Luft, so wie es wir Astronomen sehen, ist aufgebaut aus lauter kleinen Luftbällchen, so fußballgroße Luftzellen im Endeffekt, und die dann sich die Luftunruhe durch die Wärme, durch den Wind ein bisschen bewegen. Und das heißt, an diesen Grenzflächen zwischen Luftkugeln jetzt, ist sehr metaphorisch gesprochen.
Ja, sehr gut folgen.
Wird das Licht ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen oben, ein bisschen unten abgelenkt halt dahinter. Und das schaut für uns aus, als würde sich der Sternort um ein halbes Pixel links, rechts, rauf, runter verschieben. Ständig. Und deswegen flimmern die Sterne. Okay?
Okay.
Das heißt, je köder es ist, ja, je stabiler die Luft ist, kein Wind, minus 30 Grad, da sind selbst die fernsten Sterne gestochen scharf. Nur das haben wir jetzt ja selten.
Okay, also Antarktis, wenn ich Sternen schaue, flimmern die Sterne nicht.
Genau, also es reicht schon eine kalte Winternacht bei uns auch im Jänner, okay, dass es durchaus sein kann.
Jetzt
ja?
kommt die Gegenfrage. Ich sehe einen Planeten, der leuchtet auch, da kommt ja auch Licht her, auch von weit her und das muss ja auch durch die Atmosphäre durch.
Nur der Riesenunterschied ist der, zwar ist ein Planet meistens sehr, sehr viel kleiner wie ein Stern, nur die sind sehr, 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 sehr viel näher. Das heißt, der ist es nicht das eine Pixel am Nachthimmel oben, sondern der ist diese vier Pixel am Nachthimmel oben sozusagen. Das heißt, jedes Pixel für sich flimmert auch ein bisschen. Nur nachdem das mehrere Pixel, das ein Rudel von Pixeln ist, sind ein paar Pixel scheinbar immer an derselben Stelle. Und deswegen scheint das Licht viel ruhiger und stabiler zu sein. Also wenn alles flimmert bis auf den einen Punkt, dann kann ich meistens sagen, das ist ein Planet.
Wegen der Nähe.
Wegen der Nähe und dass wir dann praktisch als Scheibchen sehen, schaut immer nur fast punktförmig für uns aus halt.
Okay.
Aber ein bisschen was vom Licht ist immer an derselben Stelle und bewegt sich nicht hin und her aufgrund dieser Luftzellen.
Das heißt, wie am Handy, ich bekomme nur auf WhatsApp das schon ganz low budget, ganz schlechte Qualität. Fotos, zoom das auf, dann wird es bröselig komisch.
Genau.
Das ist dieses weit, weit, weit weg.
Genau.
Wenn was näher ist, wäre wie das bessere Foto, das High-Quality-Foto. Ich zoome auf, es bleibt trotzdem scharf, weil ich habe da mehr Pixel dahinter. Das ist durch die Nähe schon mal die bessere Bildqualität.
Und wie die einzelnen Pixel springen halt, je weiter sie springen, umso schlechter ist es natürlich für die Astronomie. Das heißt, wir lieben genau die Nächte in der Astronomie, auch in der Freizeitastronomie, wo bei minus 30 Grad dir der Augapfel fast am Okular vom Teleskop anfrieren wird. Das ist perfekt. Ja.
Kann ich als Vollprofi wie du dann anhand des Flimmerns irgendwie direkt schon ableiten, wie weit dieser Stern weg ist?
Nein, weil das hängt mehr von der Atmosphäre ab als vom Stern. Also die Distanzen der Sterne, die muss ich ganz, ganz anders bestimmen. Das ist, da machst du ein bisschen ein Fasslauf jetzt gerade.
Dann lassen wir das für eine andere
Folge. Also Distanzbestimmungen ist ein bisschen das Skelett im Schrank der Astronomen und auf jeden Fall eine eigene Podcast-Episode wert.
Wir gehen weiter zu Dingen, die man sieht. Also Planeten flimmern nicht, Sterne flimmern wegen Entfernung durch die Erdatmosphäre durch. Was ich mich dann auch schon oft gefragt habe, ich sehe einen Punkt, der bewegt sich, dann weiß ich, das wird jetzt kein Stern und kein
Stern,
Planet,
Planet sein. Ganz genau.
Aber die Frage bleibt, ist es ein Flugzeug oder ist es ein Satellit vielleicht?
Oder ein Glitch in der Matrix. Also, wenn es sich bewegt und ein Flugzeug ist, worauf könnte man denn da schauen? Das ist noch relativ einfach.
Ich glaube, beim Flugzeug gibt es meistens ja grünes Licht, rotes Licht, irgendwie sowas.
Genau, es blinkt, Ob es grün und rot ist, das sehe ich nur dann, wenn es nah genug und hell genug ist, weil in der Nacht sagt man, alle Katzen sind grau. Deswegen, wenn unser Farbsehen in der Nacht schlechter funktioniert als das Schwarz-Weiß-Sehen. Es gibt die Stäbchen und die Zäpfchen unserer Netzhaut drauf, die einen für Schwarz-Weiß-Sehen, die anderen fürs Farbsehen. Und wenn es dunkler wird, dann verlieren wir das Farbsehen und dann, deswegen schauen die Sterne auf den ersten Blick allesamt weiß aus. Ja. Nur, wenn ich mit einem gescheiten Teleskop schaue, wo ich mehr Licht bekomme, weil ich sammeln tue, dann merkt man, es gibt Sterne, die haben Farben. Das heißt, der Nachthimmel bei uns ist eigentlich bunt, nur so wenig hell, dass wir nur weiß sehen.
Okay, also mit bunt meinst du jetzt wirklich nicht nur irgendwie leicht ins gelblich-orangeliche gehen, sondern
gibt's auch,
grünlich,
aber es gibt
bläulich,
blau, rot. Ja. Also es gibt, vor allem dann, wenn Sterne neu beisammenstehen, die ganz unterschiedliche Farben haben, dann sieht man es auch schon mit einem Amateurteleskop. Also ein berühmtes Beispiel ist der Albireo. Das ist ein Doppelsternsystem eigentlich im Sternbild Schwan. Das ist ein orange leuchtender Überriese und ein blauer Stern. Ja, und die haben einen guten Farbkontrast auch. Und da kann ich mit einem Ofenrohr, was so 15 cm Spiegeldurchmesser hat, 1000 mm Brennweite von mir aus, da kann man schon mit freiem Auge den Farbunterschied relativ deutlich sehen eigentlich.
Okay, das heißt aber vielleicht auch, wenn ich irgendwo in der Wüste bin, wo wirklich ganz, ganz wenig Luftverschmutzung ist, wirkt der Himmel auch ein bisschen bunter eigentlich.
Ja, also wirklich Farbnuancen sieht mit freiem Auge eher bei den Planeten, dass beim Mars ein bisschen rötlich ist zum Beispiel. Ja. Und manche behaupten, dass sie beim Jupiter einen leichten Gelbstich sehen. Ich glaube, das ist ein bisschen Wishful Thinking auch mit dabei. Halt, ne?
Was man aber kennt, die Bilder von Teleskopen aus dem Weltraum, die sind ja mitunter extrem bunt.
Ja,
da ist ja farblich alles mit dabei.
Ja, wobei das ist natürlich fies, weil wenn ich jetzt große interstellare Gaswolken an Pferdekopfnebel, Orionnebel oder so anschauen tue, die schauen ja spektakulär aus wie ein Ölgemälde mit allen Farbnuancen, die das menschliche Auge wahrnehmen kann. Das Gemeine ist das, wenn ich in einem Gedankenexperiment jetzt bis auf 5 cm an das Ding heranfliegen würde, ich würde das noch immer nicht so sehen. Das okay. ist voll gemein, ja. Weil astronomische Grundregel, Flächenhelligkeit ist entfernungsunabhängig. Das heißt, wenn ich näher hinbei bin, dann sehe ich auch einen kleinen Ausschnitt. Die Lichtmenge ist deswegen nicht mehr. Dazu brauche ich ein Teleskop halt. Dass wenn im freien Auge eine Nasenspitze entfernt vor dem Orionnebel stehen würde, ich würde nicht sehen. Das ist voll fies. Verdammt. Ja, das ist echt gemein. Verdammt. Wie ein Vater Morgana ein bisschen, genau.
Zurück zur Flagge, Flagge, zurück zu der Flagge, Flugzeug oder Satellit.
Genau, also ein Flugzeug blinkt, ein Satellit blinkt meistens nicht. Mit blinkenden Satelliten meine ich, wenn sie schnell rotieren, ja, dann können sie Helligkeitsschwankungen haben halt. Das betrifft es weniger Satelliten, ist eher so bei große ausgebrannte alte Raketenoberstufen zum Beispiel, ja, oder irgendwas, was außer Kontrolle geraten ist und taumelt. Ja.
Du sagst aber, das Satellit blinkt nicht, aber grundsätzlich erleuchtet.
Genau. Er leuchtet und er bewegt sich. Ja.
Erleuchtet er, weil er von der Sonne angestrahlt wird oder hat er ein Licht mit einbaut? Genau, oder?
Es gibt keine Positionslichter bei Satelliten. Wäre cool, aber sinnlos. Ja. Und er bewegt sich, weil er von der Sonne angeschaut wird. Das heißt aber auch, dass wenn du jetzt... Er reflektiert das Licht. Ja, genau. Ja. Das heißt, wenn die Dinger jetzt große Solarzellen haben und der Winkel recht passend tut, dass genau das Licht reflektiert wird, dann hast du Bingo und dann hast du einen hellen Punkt am Himmel. Das kann sogar so extrem sein, das war bei den Iridium-Satelliten immer so, die haben besonders große Solarzellen halt und fliegen relativ tief halt. Und wenn sie die leicht drehen, dann hast du einen sogenannten Iridium-Flare. Das schaut aus fast wie ein Meteor, also diese Leuchterscheinung am Nachthimmel, wenn die kleinen Brösel reinkommen. Und schaut spektakulär aus. Hat in die 90er Jahre, wo die Iridium mehr worden sind, zu vielen UFO-Meldungen geführt halt. Da gibt es tolle Nachthimmelsaufnahmen, wo man sieht, so richtig so ein langgezogenes, ellipsenförmiges, helles Strich hat sich durch den Nachthimmel zirkt halt. Das war der Iridium-Flare. Es gibt eigene Amateurfotografen, die es genau getimt haben, die ins Auto gesetzt haben, 3 Stunden in die Wüste gefahren sind, damit sie an dem Zeitpunkt, an dem Ort den Iridium-Flare fotografieren können.
Okay. Ist ja. Wie viele Satelliten sind aktuell so in der Luft, die ich dann am Nachthimmel auch sehen könnte?
Ja, also wir haben im Augenblick ca. 12.000 aktive oben. Hörer von früheren Episoden werden sich erinnern, da habe ich noch von ca. 10.000 gesprochen. Beides ist richtig zum jeweiligen Zeitpunkt. Es wird immer mehr. Es sind ca. 12.000. Fun Fact, Elon Musk beherrscht oder gehören mit Starlink inzwischen 8.000 davon. Früher mal gesagt, mehr als die Hälfte aller Satelliten gehören Starlink. Inzwischen muss man sagen, fast 2/3 aller Satelliten sind bereits Starlink im Endeffekt.
Tendenz steigend, genau. Tendenz steigend, in dieser Tonart
genau. Man, die Chinesen ziehen nach mit 12.000 Satelliten in Welle. Der Jeff Bezos auch mit einer eigenen Konstellation. Es wird auch europäische Konstellationen geben. Also es wird dicht. Also die Prognosen von Euroconsult sagen zum Beispiel, dass bis 2040 ungefähr wir mit mindestens 70.000 Satelliten rechnen müssen da oben. Das ist schon ziemlich okay.
Du sagst, ja. Die Chinesen ziehen noch mit 12.000 Satelliten?
Eine Kommunikationskonstellation möchten sie ja machen. Im Prinzip die chinesische Variante vom Starlink.
Okay, aber jetzt aktuell sind 12.000 oben.
12.000 sind aktuell oben.
Und die wollen
oben
gleich einmal dann jetzt 12.000 nachschicken.
Ganz genau, in den nächsten Jahren. Wie gesagt, deswegen kommen wir auf die 70.000 ungefähr.
Okay, aber jetzt in den letzten Jahrzehnten haben wir es auf 12.000 gebracht. Genau, China sagt, wir machen jetzt in den nächsten paar Jahren nochmal 12.000. Wir verdoppeln.
Genau, wir verdoppeln, ganz genau. Okay. Und Jeff Bezos sagt, hey, ich möchte auch. Ja. Also in Summe, da wird es immer enger da oben halt. Nicht alle davon sehen wir, weil wenn es ein kleiner CubeSat ist von der Uni Hintertupfing, der 10x10x10 cm groß ist, auch wenn es da ganz groß seine Solarzellen ausfährt mit 20x10 cm, dann ist das exakt unsichtbar von der Erde aus mit seinem Auge.
Also, gibt es wirklich so kleine Teile da oben?
Ja, geht es da oben. Ganz
das Satellit
genau,
selber 10x10 cm?
10x10, genau. Ja.
Und Solarpaneele?
Genau.
20 cm lang.
Wenn überhaupt, vielleicht sind sie einfach nur auf die Oberfläche draufgepappt, sprich, du hast Solarzellenfläche von einem halben A4 Blatt.
Süß.
Genau, ja, süß, genau.
Das schaut ja fast wie ein Spielzeug.
Ja, schon. So wird es ein bisschen auch betrachtet. Es gibt wenige Spezialanwendungen, wo es wirklich sinnvoll ist, sowas zu machen auch. Das sind oft dann so Studentenprojekte, wo irgendwer Großsponsor 200.000 Euro draufgeworfen hat und dann darf man es gratis mitfliegen nach dem Motto. Und die sind dann ein Jahr in der Umlaufbahn und dann verglühen sie wieder. Also, böse Zungen, ich weiß, wie ich studiert habe, haben die großen Satellitenbauer alle gesagt, ja, so nach dem Motto, das ist ja Neues, ja, das Spielzeugsatelliten da oben, das ist nichts anderes wie Weltraumschrott mit einem Funkgerät drauf. Inzwischen sieht man es nicht mehr so, aber das sieht man eben von unten mit freiem Auge nicht.
Jetzt wissen wir, wie klein die kleinen süßen Satelliten sind, wie groß sind die großen?
Also wirklich so diese klassischen Kommunikationssatelliten wie bei Starlink liegen bei ein paar hundert Kilogramm, die sind so groß wie ein Kühlschrank ungefähr.
Mhm.
Die großen Erdbeobachtungssatelliten von der ESA, die sind so, Envisat zum Beispiel war so groß wie ein Schulbus zum Vergleich halt. Und das größte Ding, was oben fliegt vom Menschen gemacht, ist natürlich die internationale Raumstation, gefolgt von der Tiangong, der chinesischen Station. Und die sind so groß wie, also da brauche ich schon einen Fußballplatz, um die unterbringen zu können.
Sehe ich die ISS auch dann so mit freiem Auge?
Ja, in der Tat, die hat auch große Solarzellen und wenn die Winkel richtig passen, kann das Ding wirklich hell werden und fliegt dann, je nachdem wo man ist, so typischerweise innerhalb von, sagen wir, eine Minute, zwei Minuten über den Nachthimmel drüber. Das kann man auch vorhersagen. Das heißt, man kann auf Webseiten gehen und sagen, ich bin jetzt in Hötting oder ich bin in Wien oder ich bin in München halt. Wann sind in den nächsten zwei Wochen die Überflüge von der ISS? Wie hell wird sie? Sie fliegt von West-Nordwest nach was immer auch. Ja.
Mhm.
Das heißt, das kann man ohne nachschauen. Eine sehr zu empfehlende Webseite, wir machen hier normalerweise keine Werbung beim Podcast, aber nachdem ein Non-Profit-Projekt, das kann man ruhig sagen, das ist heavens-above.com. Heavens-Bindestrich ist der Himmel über uns, mhm. heavens-above. Der Bindestrich ist wichtig, weil vor einiger Zeit war es so, dass man auf eine Erotikseite gekommen ist, wenn man einen Bindestrich vergessen hat. Also Bindestrich ist wichtig.
Weißt du natürlich nur von einem Freund, von einem Kollegen,
ja.
Habe ich gehört.
Ja, das war, ich weiß nicht, schau mal geschwind nach, ich bin da eh online.
Während du tippst, kurze Frage von mir, bist du dann Profi genug? Wir sitzen gemeinsam am Balkon, schauen in den Nachthimmel. Erkennst du die ISS, wenn irgendwas drüber fliegt? Weißt du, das ist die ISS?
Also sie ist so hell und dominant, dass das schon eher naheliegend ist. Ja.
Also du würdest sie von einem sonstigen Satelliten meistens unterscheiden können?
Ja, wir sagen, Trefferquote besser als 50%, würde ich sagen. Ja.
Mhm, genau. Okay.
Übrigens, die Seite geht jetzt auf eine Malware-Seite jetzt, also bitte nicht aufmachen. Also immer mit Bindestrich.
heavens-above.com.
Da gibt man Standard ein. Mein Tipp für die Praxis, vertraut den Prognosen vielleicht ein, zwei Wochen in der Zukunft. Danach wird es ein bisschen unsauber, weil bei der ISS ab und zu Korrekturmanöver geflogen werden müssen. Das weiß natürlich noch nicht, wo in zwei Wochen jetzt eine kleine Steuerdüse zünden wird. Das heißt, wenn ich sagen will, in einem halben Jahr bin ich auf Rhodos im Urlaub und an dem Dienstag um 20 Uhr mache ich ISS-Beobachtung, don't. Ja, don't.
Weil, wegen was müssen die Korrektur fliegen dann?
Also,
weil das Satellit vom Elon Musk daherkommt oder
so. Das kann durchaus sein. Also nicht vom Elon Musk, der andere Flughöhe haben, aber Ausweichmanöver für Weltraumschrott, das müssen sie alle paar Wochen mal machen. Das kostet nicht auch Treibstoff, der muss wieder nachgebracht werden auch. Dann hat die ISS derartig viel Fläche, dass, obwohl sie in ca. 400 Kilometer Höhe fliegt, ein bisschen Restatmosphäre noch wirkt, sprich, die tut über den Monat hinweg runterspiralisieren. Das heißt, die ISS verliert dann pro Tag ein paar 10 Meter wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ab und zu muss die ISS wieder angehoben werden mit dem Versorgungsraum.
Genau. Wieder in die Luft steigen.
Das heißt, wenn ein Versorgungsraumschiff andockt und dann frisches Gemüse raufbringen tut und frische Unterhosen, dann wird der Resttreibstoff von dem Versorgungsraumschiff verwendet, bevor wir abdocken, dass man die ISS ein bisschen anhebt.
Mhm. Wenn jetzt gesagt wieder in die Luft steigen, ist natürlich soweit völlig falsch, weil
genau.
400 Kilometer Höhe etc.
Dann genau, schon hoch
weiter kommen. Weg von
genau.
der Erde
ganz
wieder
genau,
in die
ganz
Höhe.
Genau,
okay,
genau.
Okay.
Das heißt, wenn man einen Punkt am Nachthimmel sieht, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, der sich bewegt, innerhalb von ein, zwei Minuten über den Himmel drüber fliegen tut, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Satellit oder eine Raketenoberstufe oder sowas. Wenn man ein Glück hat und gerade so einen Zeitpunkt beobachtet, wo kurz davor Elon Musk wiederum ein ganzes Rudel an Satelliten ausgesetzt hat, dann kann man eine sogenannte Perlenkette sehen. Das ist ziemlich spektakulär. Da gibt es auch in Österreich tolle Fotografien inzwischen auch davon. Weil wenn die frisch ausgesetzt werden, dann sind die alle ursprünglich in derselben Umlaufbahn und die dann wie ein Wolfsrudel, was hintereinander den Karibus nachfolgen wird, dann werden dann da mehrere Dutzend Satelliten gleichzeitig ausgesetzt und erst im Laufe der Zeit gliedern sie die auf und jeder fliegt zu seinen Umlaufbahnen hin sozusagen halt. Und das ist ziemlich spektakulär eigentlich, so eine Perlenkette, ja.
Irgendwann kommen die Teile ja auch wieder runter, werden die quasi abgeholt oder lässt man die alle abstürzen einfach?
Also die kommen von selber runter, wenn sie tief genug fliegen, typischerweise nach wenigen Jahren oder sie brauchen aktiv Triebwerke, damit sie wieder länger oben bleiben können. Die Satelliten, die weiter weg sind, sprich die geostationären Fernsehsatelliten zum Beispiel, die sieht man auch mit freiem Auge nicht, ja, da braucht man auch schon Teleskope dahinter, die bleiben oben, weil dort so wenig Restatmosphäre ist, dass sie über ja bei hunderttausende Jahre oben bleiben können. Ja.
Okay.
Die müssen aber ihre Umlaufbahn wieder freigeben, sprich mit dem letzten Batzel, was ich an Treibstoff habe, muss ich aus meiner Umlaufbahn raus, weil das sind begehrte Plätze im Weltraum, damit der nächste Satellit hinkommen kann. Das heißt, es gibt tatsächlich oben etwas, das nennen wir Friedhofsorbits, so wie die legendären Elefantenfriedhöfe, die es ja nicht gibt übrigens, also Urban Legend, ja, gibt es da oben tatsächlich die real existierenden Satellitenfriedhöfe.
Das heißt, der ist weit, weit, weit oben. Was reden wir da? 1000 Kilometer oder mehr?
36.000 Kilometer.
36.000 genau. Kilometer.
42 Megameter vom Erdmittelpunkt aus.
Der bleibt oben, nur genau. Mit dem letzten Tropfen Treibstoff
genau.
Muss er noch weiter weg, ganz dass er genau. Platz macht.
Ihr Alter macht Platz. Genau.
Spannend. Die Teile, genau. Die runterkommen, kann mir irgendwas davon einmal auf den Kopf fliegen?
Ja, also bei den kleinen Milchbackeln, was fliegen, nein. Ja, also der kleine CubeSat, das ist eine Mini-Sternenschnuppe, die nicht einmal gescheit sieht wahrscheinlich. Mhm. Wenn ein Starlink runterkommt, da gibt es eine große Sternschnuppe. Wenn ein großer Erdbeobachtungssatellit runterkommt, dann kann es ja wohl sein, dass irgendwo ein Titanstahltank den Wiedereintritt überlebt und der kann dann runterkommen. Natürlich am allerwahrscheinlichsten ist, dass er Platsch macht, weil er ins Wasser fällt auf der Erde oder irgendwo in den Himalayas einer Ziege auf den Kopf fällt. Dass wirklich ein Mensch zu Schaden gekommen ist, das ist die rare Ausnahme. Es gibt einen Fall, das war es zufälligerweise, eine Frau namens Lottie Williams aus Tulsa ist von einem Raketenbruchstück an der Schulter leicht verletzt worden. Und das hat man tatsächlich auf einen alten Start zurückführen können. Das war meines Wissens nach bis jetzt der einzige menschliche Opfer, unter Anführungszeichen, ist nur leicht verletzt worden, Gott sei Dank. Aber da hat, weiß nicht, ob das Lockheed Martin war oder so, die hat tatsächlich Schmerzensgeld zahlen müssen. Ja.
Es ist tatsächlich ein Mensch schon einmal getroffen worden.
Ja, genau. Also ich habe das Foto nur vor Augen, wie sie voller Stolz ein altes Stück Weltraumschrott in die Kamera von Lokalzeitung halten tut.
Wow.
Ja.
Das heißt, es könnte tatsächlich passieren, dass mir heute beim Rausgehen irgendein Satellitenteil auf den Kopf
theoretisch
fällt.
Theoretisch ja, aber wahrscheinlich ist, dass du im Lotto gewinnst.
Ich wollte gerade sagen, ich würde davor mehrfach vielleicht eher im Lotto gewinnen.
Genau.
Aber sag niemals nie.
Sag niemals nie, ganz genau.
Sehr spannend. Ja. Was sehen wir sonst noch da oben am Nachthimmel?
Ja, genau. Also, jetzt haben wir die Sterne, jetzt haben wir die Planeten, jetzt haben wir die Satelliten halt, die Flugzeuge natürlich auch. Dann gibt es jede Menge auch atmosphärischen Phänomenen auch dahinter. Also das ist jetzt zum Beispiel, jetzt angefangen von einfachem Sonnenuntergang, der knallrot ist, weil für Aerosole in der Luft sind, weil gerade Vulkanausbrüche gewesen sind. Klar, oder? Mhm. Verständlich, ja.
So, ja.
Hin zu wirklich optischen Effekten, die wirklich an der Grenze zum Nachthimmel passieren, also gerade bei Sonnenuntergang zum Beispiel. Wenn man jetzt nicht gerade in Tiroler Bergen ist, wo die Sonne früher untergeht, weil der Berg davor steht, sondern am Horizont, am Meeresstrand ist, ja, da sieht man, dass die Sonne halt natürlich halt rötlich, also orangelich und dann rötlich wird. Halt. Das kennt jeder. Was nicht jeder kennt, ist, wenn ich beim Sonnenaufgang, gut, das sehen wir weniger, weil sie noch die Party vom Vorabend verdauen müssen, noch bis um 10 Uhr Vormittag. Wenn ich beim Sonnenaufgang beim Meer bin, ja, die Luft einfach ruhiger ist danach, ja, dann kann ich, wenn die Sonne gerade so als erste Batzel aufgegangen ist, zwei Phänomene sehen. Nämlich eines ist der Green Flash, das heißt, es ist ein optisches Phänomen, dass das ganze Licht der Sonne bis auf den grünen Anteil über die Streuung der Erdatmosphäre ins Wasser fällt vor mir und nur der grüne Teil zu mir kommen wird.
Okay.
Das heißt, das schaut so aus, also man kann es fotografisch festhalten, das dauert aber nur ein paar Sekunden, das ist wirklich nur ein Flash. Kann man auch in den Bergen sehen grundsätzlich, aber besser ist es am Horizont.
Also wirklich aber die ersten paar Sekunden, da wo ist, die Sonne gerade so rüber. Ach,
Hammer, das ist wirklich, wenn man es gesehen hat, das ist so nach dem Motto, hey, war es ein Glitch in der Matrix jetzt, ja? Du hast eine rötliche Sonne aufgehen, auf einmal ist da der Ober, wie so also eine Papstkappe, ein knallgrünes Lichtsignal drauf, wie wenn er einen Laser einschalten wird und gleich wieder ausschalten wird.
Okay.
Einmal Green Flash, ja. Und den kann man, wenn man sich bemüht, oft an den Strand geht, ab und zu sieht man. Ja, also das kann man sich leisten, ja. Und davon gibt es aber die ultra rare Variante, der Blue Flash, wo die Atmosphärenschichtungen perfekt passen müssen. Ein super ruhiger, super ruhige Bedingungen, keine Streuung, wenig Aerosol in der Luft. Ich habe bis jetzt nur Fotos davon gesehen, von Blue Flash, aber es ist selber eben noch ein bisschen filigraner, aber knallblau. Ja? Und man sagt, ein Mensch darf in seinem ganzen Leben nur einmal einen Blue Flash sehen. Weil es so selten ist. Ja. Und cool. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ich das erleben darf.
Wo du ihn sehen wirst.
Dann kann ich sagen, ja, das war meiner.
Jetzt im Nachhinein, also ich habe keinen Blue Flash und ich glaube auch keinen Green Flash, aber einmal im Ägyptenurlaub habe ich es geschafft, den Sonnenaufgang mitzunehmen. Und da war einfach, ich würde es jetzt beschreiben, nicht dieses Rot, wie beim Sonnenuntergang, sondern ich habe es auch recht gut fotografisch festgehalten. In meiner Wahrnehmung war es viel eher golden. Es war nicht rot, es war einfach wie golden leuchtend beim Sonnenaufgang. Hat dann einfach auch mit den Aerosolen in der Luft etc. zu tun, wie das Licht dann in meinem Auge wahrgenommen wird.
Genau.
Okay.
Wenn wir schon beim Gold sind, gibt es auch das Silber des Himmels, nämlich den Mond natürlich. Mhm. Da gibt es ja auch dann natürlich unendlich viel zu erzählen halt. So ein Klassiker, wir sind ja immer noch auf unserer Situation, dass wir beim Glühwein am Abend auf der Wiese in Tiroler Berglande
am Balkon sitzen.
Ganz genau. Und dann sieht man ein ganz ein witziges Phänomen, nämlich dass, wenn der Mond am Horizont ist, dass er größer wirkt.
Ja, genau, ja.
Das kenne ich, das ist, wenn Leute mir sagen, du Gernot, gestern war der Mond so groß beim Aufgang, Wahnsinn, da muss er näher gewesen sein. Blödsinn. Das nennt man die sogenannte Mondtäuschung, ganz ein alter Hut. Wenn ich einen Bezug habe, zum Beispiel zum Horizont, zu Gebäuden von einem fernen Berggipfel oder einer Kirchturmspitze oder sowas, dann wirken Dinge größer, als wenn ich keinen Bezug dazu habe. Sprich, wenn der Mond weit oben steht, ist er immer noch gleich groß, aber er wirkt kleiner. Das kann man ganz leicht verifizieren. Wenn der Mond am Horizont ist, strecke die Hand aus und versuche mit dem Daumen den Mond abzudecken, den halben Daumen den Mond abzudecken. Ja? Zack, 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 zack. Mhm. Okay, so groß. Und dann mache ich genau dasselbe nochmal 3 Stunden später, wenn der Mond weiter oben steht, habe ich genau dieselbe Fläche, was ich abdecken tue.
Genau dieselbe Fläche, er wirkt nur kleiner.
Er wirkt nur kleiner.
Sie ist nämlich auch bei uns im Radio natürlich mit diesen verschiedenen Supermonden, Supervollmond, etc. etc.
Ja, ja.
Es ist zwar Fakt, er ist näher, aber er ist trotzdem noch immer so weit weg, ganz dass dieses Näher macht nichts aus.
Genau.
Oder so gut wie nichts.
Es ist, wenn ich keinen direkten Vergleich habe, kann ich es mit dem freien Auge nicht unterscheiden. Wenn ich ein gutes Foto habe, wenn ich es nebeneinander lege, dann schon. Mhm. Ja. Also, aber ob der Mond jetzt um 3% größer ist, weil er ein bisschen näher ist oder 1% näher ist, nein.
Das macht nichts aus. Es ist einfach wie eine optische Täuschung. Je näher unten am Horizont ich habe einen Bezugspunkt, wirkt er größer.
Ganz genau. Ganz
und das macht diese Unterschiede, wo es auch dann diese Fotos gibt, wenn der Mond irgendwie über irgendwelchen Städten übers Hochhaus drüber zieht, wo er ausschaut, als wäre er 10-mal so groß als üblicherweise.
Genau. Oder über Teleobjektiv verwendet auch dann. Vielleicht noch zum Abschluss ein kleiner praktischer Hinweis noch, was ich anbieten kann. Ich habe ganz am Anfang die Frage gestellt, du gehst wandern, hast kein GPS mehr. Möchtest du mir wissen, wie viel Tageslicht habe ich denn noch oder muss ich an die nächsten...
Ich würde mich jetzt am Polarstern orientieren.
Ja, das wäre super. Dann weißt du, wo Norden ist. Genau.
Müsst ihr nur finden, aber es ist so der hellste irgendwie.
Das ist glauben die meisten. Der Polarstern ist relativ unauffällig, aber ist der einzige, was sie mit freien Augen nicht dreht. Weil eben die Polachse der Erde da an der Stelle den Nachthimmel durchsticht sozusagen.
Okay.
Das muss man einmal gesehen haben. Es ist überhaupt nicht schwer. Im Prinzip, du suchst den großen Wagen. Das ist ein Teil von Sternbild der große Bären übrigens. Gell? Also große Wagen ist streng genommen kein Sternbild, sondern es ist die große Bärin und ein Teil davon ist der große Wagen. Das muss man einmal gesehen haben. Das merkt man sich ganz einfach. Und dann hast du zumindest, solange du in der Nordhemisphäre bist, nördlich des Äquators, kannst du damit den Norden finden. Wenn du ganz, ganz, ganz äquatornah bist. Im Süden gibt es das nicht. Es gibt kein Südsternhimmel äquivalent zum Polarstern. Da muss man sich anders behelfen.
Okay, da habe ich also, da hätte ich noch größere Probleme.
Da muss man ein bisschen mehr mitdenken. Dann. Genau. Genau, es geht ja darum, wie viel Sonnenlicht habe ich noch, damit ich noch meine rettende letzte Strecke gehen kann, bevor ich bei der Berghütte angekommen bin. Und das ist gar nicht so schwer. Was du machst ist, du schaust, wo ist die Sonne?
Ich glaube, ich weiß es.
Okay.
Ich glaube, ich weiß es.
Hit me.
Ich glaube, ich weiß es. Ich kann irgendwie in Handbreiten irgendwie messen, wie hoch die Sonne noch über dem Horizont ist.
Ja.
Und eine Handbreite ist dann... Ist es eine Viertelstunde? Ist es eine Stunde? Sind es 20 Minuten?
Also, 10 Minuten? Ungefähr stimmt. Okay, so, bevor unsere Hörer sich was Blödes jetzt einbringen, hier die Antwort. Ja. Wenn man es auflöst, Also, du schreckst die Hand aus und machst dann so eine Pommesgabel, so diesen Hang-Loose-Gruß, wo du den Daumen und den kleinen Finger abstrecken tust und so ein Ja, so ein U machen tust mit der Hand, okay? Mhm. Und da greifst du ab, wie oft passt meine Hand in die Strecke der Sonne, die sie braucht bis zum Untergehen. Die geht ja nicht voll nicht runter, sondern die geht ihre Bahn entlang. Sprich, du tust einfach weiter, also in unseren Breiten halt, Sonne, gehst einfach rechts runter, bis du den Horizont erreichst. Mhm. Und dann kann ich abgreifen, also ein, zwei, dreimal geht es ja aus, bis der Horizont da ist. Und jede Hand, jede Pommesgabel ist eine Stunde.
Eine Stunde?
Eine Stunde, okay. Also okay. Eine dreimal, keine dreimal. Da habe ich noch ein bisschen einen Sicherheitsrahmen dazu, weil wenn die Sonne dann recht hier auf unten steht, dann müssen ihre Strahlen nicht nur senkrecht durch die Lufthülle durch, sondern ein bisschen vor der Schrägen. Sprich, die Schichtdicke da ist ein bisschen länger. Mhm. Ja. Und das führt aufgrund der Geometrie der Atmosphäre zu einer Hebung. Das heißt, die Sonne wird am Schluss noch ein bisschen angehoben. Deswegen schaut die Sonne im Sonnenuntergang am Strand von Lido de Jesolo ein bisschen elliptisch aus und nicht kugelrund. Ist mir aufgefallen, dass ein bisschen eintäpscht ist, dass wieder der untere Teil angehoben wird durch die Optik. Deswegen schaut die Sonne eindeppst aus.
Ich werde alles lernen. Ja? Du, das mit diesen Pommesgabeln, das ist aber jetzt nicht nur nützlich irgendwie am Berg, um den möglichen Notfall zu vermeiden, sondern auch Eltern am Strand, wie lange haben wir denn noch Sonne?
Genau.
Pommes Arm ausstrecken, Pommesgabel raus, 1, 2, 3 Stunden.
Genau.
2,5.
Ganz genau.
1,5.
Und dann hast du ein bisschen ein Safety Margin mit der Horizonthebung. Das ist der Sicherheitsrahmen, wo du noch kurz einen Einkehrschwung über die Strandbar machen kannst.
Sehr schön. Das hat mir gefallen. Ja? Zum Schluss, wir gehen noch an die Bar. Gernot, ich habe gemerkt und festgestellt, ich spendiere das Bier. Wir müssen irgendwann tatsächlich Nachthimmel anschauen. Ich habe da noch sehr viel aufzuholen.
Dann machen wir einen Podcast im Dunkeln.
Ein Podcast im Dunkeln.
Oh.
Jetzt haben wir eine Idee.
Passt.
Da müssen wir was machen. Na, ich weiß zu wenig. Und gerade mit Sternenbildern etc., das mit dem Polarstern gehen wir dann in der Praxis an.
Boah, da kann ich ganze Mythen erzählen dann. Die ganzen Liebesdramen am Nachthimmel da. Boah, das wäre cool werden.
Sehr schön. Wir haben ein Date. Ich freue mich drauf. Es bleibt streng wissenschaftlich und nicht zu viel Bier. Vielen Dank für heute. Ich freue mich dann auf die Episode in der Praxis.
Ausgezeichnet. On the Morris.
Live Radio Lift Off. Der Live Radio Podcast mit Astrophysiker Gernot Grömer.